Magazin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Mit uns beiden, Nibras Nami und Florian Barbour. Jetzt habe ich es heute ein bisschen übertrieben, oder Florian?
Naja, du näherst dich Thomas Gottschalk immer mehr.
Das war schon fast so ein, wie soll man sagen, Gameshow-Auftritt.
Ja, absolut. Wer stiehlt
die 100.000-Mark-Show? Die Älteren werden noch wissen, worum es da geht, die Jüngeren vielleicht nicht mehr. Nein, wir heißen euch herzlich willkommen bei diesem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Wir beide Kinderärzte aus Düsseldorf sprechen hier immer über wichtige, interessante, nennenswerte Themen, Krankheiten, Symptome. Und haben uns heute wieder ein wichtiges Thema überlegt, über das wir mit euch oder in eure Ohren, aber miteinander sprechen wollen. Es soll heute um das Thema Nasenspray und Nasentropfen für Kinder gehen. Ein Thema, wo wir immer wieder Fragen bekommen, wo wir auch im klinischen Alltag immer wieder zu gefragt werden, wo bestimmt auch die KinderärztInnen, die hier jetzt zuhören, auch sich reinversetzen können in die Rolle, dass man dazu befragt wird, und Eltern haben hier und da auch immer wieder Fragen zum Thema. Wenn man gar keine Fragen zum Thema hat, kann es sein, dass man sich vielleicht auch ein bisschen zu großzügig einsetzt, die Nasentropfen bzw. das Spray könnte ein Indiz dafür sein, und wir wollen heute auch besprechen, wieso das vielleicht gerade bei jüngeren Kindern gar nicht mal so gut ist. Wir haben das Thema, glaube ich, hier und da schon mal gestriffen. Vor allem, als wir auch mal über das Thema Mittelohrentzündung gesprochen haben, da haben wir auch schon mal gesagt, dass abschwellende Schleimhauttropfen da empfohlen werden. Aber ich denke, der Hauptgrund, wieso diese Tropfen oder diese Sprays eingesetzt werden, sind ja Erkältungen, also Entzündungen im Bereich der Nase, der Nasenschleimhaut, die auf der einen Seite dazu führen, dass die Nase ordentlich läuft, was ja durchaus für Kinder schon störend und nervig sein könnte. Und auf der anderen Seite, dass gerade bei so schmaleren Nasen, es gibt ja auch unterschiedliche Nasenformen, aber gerade schmalere Nasen ziemlich schnell zuschwellen, sodass man dann auch einfach nicht so gut Luft bekommt. Und gerade nachts, wenn man schlafen möchte, wenn die Kinder schlafen möchten, kann das sehr störend sein, sodass dann doch häufig zu Nasentropfen gegriffen wird. Ist das was, was bei euch zu Hause auch regelmäßig zum Einsatz kommt, beziehungsweise in der Schublade nicht fehlt?
Ja, auf jeden Fall. Und wie es der Zufall so will, war es genau heute Nacht auch wieder mal so weit, dass meine Tochter mich gerufen hat. Und dann, ich wusste erst gar nicht, was los war, weil sie eigentlich nicht erkältet ist. Und dann aber ich schon gemerkt habe, dass sie so rumschnieft. Und dann ganz verzweifelt gesagt hat, ich will, dass das aufhört, dass die Nase so verstopft ist. Wir haben aber nichts gemacht. Ich bin nicht eingeschritten gleich mit dem, worum es heute geht, mit den Nasentropfen, weil es auch nicht, meiner Meinung nach, nicht notwendig war. Und weil ich natürlich auch vor der Aufnahme dieser Episode schon mir bewusst war, dass man den Einsatz der Nasentropfen sich gut überlegen sollte. Und darum geht es ja heute. Und ich glaube, der eine oder andere oder die eine oder andere hat vielleicht das Thema gelesen und sich gedacht, Nasentropfen, das ist aber jetzt nicht so spektakulär. Und wenn er oder sie es aber geschafft hat, die Folge trotzdem anzumachen und dabei zu bleiben, dann wird es da sicher den einen oder anderen Aha-Effekt geben, weil es ein ganz schön wichtiges Thema ist und ein Thema ist, das auch ernste Seiten hat, ganz ähnlich wie unsere Folge über den Hustensaft. Das ist ja auch ein oberflächlich gesehen ganz banales Thema, und wo man denkt, ja, Hustensaft gibst du, wenn du Husten hast, und wenn du keinen Husten hast, gibst du keinen Hustensaft. So einfach war es beim Husten schon nicht und so einfach ist es auch beim Schnupfen nicht, dass man da schon gut überlegen muss und vielleicht auch gemeinsam mit seinem Kinderarzt sich darauf einstellen muss, wie alt ist eigentlich das Kind und was liegt überhaupt für eine Pathologie, also was für eine Erkrankung vor, um da zu wissen, muss ich überhaupt was in die Nase geben und wenn ja, was?
Ja, super. Dem Thema nähern wir uns vielleicht am besten, indem wir nochmal überlegen, was es für Präparate überhaupt gibt. Natürlich kennt jeder die auch von uns als eher harmlos einzustufenden Tropfen und Sprays auf Basis von Kochsalzlösung. Die kann man relativ schnell hier abhandeln und sagen, dass da in der Regel, außer man benutzt irgendwelche exzessiven Mengen und kippt da alle 10 Minuten irgendwie was rein, keine Probleme verursachen. Und ja, Meersalz-Nasentropfen sind ja im Endeffekt auch nichts anderes als Kochsalz, also vergleichbar, dass da das Salz vor allem der Wirkstoff ist, der dazu führt, dass ja eben eine gewisse abschwellende Wirkung eintritt. Jeder, der sowas schon mal benutzt hat, weiß aber, dass es natürlich andere Sprays und Tropfen gibt, die deutlich schneller und effektiver wirken. Und das sind eben die Sprays und Tropfen auf Basis eines richtigen Medikaments. Und die zwei häufigsten, die da zum Einsatz kommen, sind Xylometazolin und Oxymetazolin. Das sind diese Sprays, die dann auch in der Regel so eine Prozentangabe dahinter stehen haben und dann je nach Alter dann auch zugelassen sind oder angewendet werden können. Und eben diese Wirkstoffe, da wollen wir vielleicht als erstes drauf eingehen, wie das genau funktioniert. Und diese Wirkstoffe, die sind so, dass sie sogenannte Alpha-Rezeptoren angreifen bzw. als Ziel haben und durch dieses Andocken an diese Alpha-Rezeptoren dazu führen, dass Gefäße sich verengen. Das ist jetzt erstmal so grundsätzlich die Wirkung. Wieso hilft das? Gefäße verengen eben dort, wo eine Entzündung stattfindet. Da kommt es zu einer vermehrten Durchblutung. Man kennt das auch, wenn man an der Haut mal einen Infekt hat, dann kommt es zu einer Schwellung, das wird röter, das wird wärmer an der Stelle, sodass es da zu einer vermehrten Durchblutung kommt. Und so ist es in der Nase auch. Und überall da, wo die vermehrte Durchblutung stattfindet, kommt es zu einer Schwellung. Und in der Nase empfinden wir das halt eben als sehr, sehr unangenehm. Wenn jetzt zum Beispiel am Zahnfleisch irgendwo was entzündet ist, dann ist es meistens jetzt nicht so einschränkend beim Essen zum Beispiel, wenn jetzt das Zahnfleisch da etwas dicker ist. Aber bei der Nase, durch die man atmet, und junge Kinder atmen ja, gerade Säuglinge atmen, vorwiegend durch die Nase, kann das ganz schön störend sein, wenn die Nase dann anschwillt, und dadurch, dass die Durchblutung dann ja wieder reduziert wird, wenn die Gefäße sich verengen, erfährt man eine gewisse Erleichterung, wenn man solche Präparate benutzt. Und ja, vielleicht erklären wir noch, welche Abstufungen es gibt, was das mit diesen Prozentzahlen genau bedeutet. Also das gibt es vor allem, ich glaube, der Klassiker ist ja dieses Xylometazolin, was viele zum Beispiel unter dem Namen Otriven, jetzt ohne Werbung oder Anti-Werbung zu machen, einfach nur als Fakt kennen.
Ja, und je nachdem, um jetzt deine Frage zu beantworten, je nachdem, für welche Altersklasse diese Nasentropfen vorgesehen sind, sind die dann eher weniger oder niedriger dosiert oder konzentriert oder einfach normal konzentriert. Und der normale Menschenverstand und Hausverstand sagt zu einem schon, dass Kinder grundsätzlich eine niedrigere Konzentration brauchen als Erwachsene. Die brauchen erstens weniger Volumen, also weniger Tropfen in die Nase, weil die Nase natürlich kleiner ist, weil die Oberfläche kleiner ist, aber weil der ganze Körper auch kleiner ist. Deshalb brauchen sie eine niedrigere Dosierung und Konzentration als Erwachsene. Das Problem ist aber, das ist alles nicht so ganz klar ersichtlich von außen, überhaupt für Otto Normalverbraucher, der jetzt da, ob da jetzt draufsteht 0,01 oder 0,025, das sind Zahlen, die einem ja per se jetzt nicht so viel weiterhelfen. Das Problem ist auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel hinsetzt am Computer und in die Suchmaschine eingibt, Nasentropfen Säuglinge, also Säugling ist ja der unter Einjährige, dann kommen eine ganze Reihe von Präparaten, wird einem da angeboten, die man dann erwerben kann und kaufen kann, die aber alle nicht für dieses Alter gemacht sind. Also man kommt eigentlich durchwegs auf Präparate, die überdosiert sind für das, was man da gerade sucht. Insofern ist das schon mal die erste Falle, in die man tappen kann, dass man Nasentropfen, die es ja in der Apotheke erhältlich gibt, da brauche ich ja nicht zum Arzt gehen und mir ein Rezept dafür holen, sondern da kann ich einfach zum Apotheker sagen, ich hätte gern Otriven 0, irgendwas Prozent, dann bekomme ich die. Aber je nachdem, wie alt das Kind ist, kann das einfach schon mal der erste Fehler sein und deutlich zu viel sein. Insofern ist da Vorsicht geboten, damit man nicht hier schon unwissentlich den ersten Schaden zufügt.
Ja, vielleicht können wir trotzdem mal, auch wenn es etwas abstrakt ist, diese Prozentzahlen durchgehen. Vielleicht mag ja jeder irgendwie mal zu seinem Schränkchen laufen und das Präparat rausholen, was er einsetzt, um einfach nochmal ganz sicher zu sein, dass es auch wirklich das richtige Präparat ist. Und bei diesem Xylometazolin, zum Beispiel in Form des Otrivens, gibt es eben vor allem für Kinder 0,025%, 0,05%, also quasi schon mal doppelt, oder 0,1% nochmal doppelt so stark wie das 0,05%. Und 0,1%, das ist das am höchsten konzentrierte, ist das, was Kinder ab 6 Jahren, also im Schulkindalter, Jugendliche und Erwachsene haben dürfen. Die 0,05% ist für 2- bis 6-jährige Kinder gedacht und die 0,025% Variante war mal früher für Säuglinge und Kinder bis 2 Jahren gedacht und zugelassen, und mittlerweile ist vom Hersteller selber die Empfehlung zurückgezogen worden, Kinder unter 1 Jahr damit zu behandeln. Und jetzt steht in den Beipackzetteln und der Fachinfo der neueren, falls das ein bisschen länger bei euch in der Schublade rumliegt, kann es auch noch anders drinstehen. Deswegen ist uns das hier an der Stelle auch so wichtig, in der Folge darüber aufzuklären, ist es nur noch frühestens ab dem 1. Geburtstag für Kinder geeignet. Also nicht mehr für Säuglinge. Bei diesem anderen Wirkstoff Oxymetazolin, zum Beispiel als Präparat Nasivin genannt, gibt es auch eine Version, die Nasivin Baby heißt. Der Stoff ist von der Wirksamkeit genau vergleichbar mit dem Xylometazolin. Und da gibt es eine Variante, die heißt, oder die ist 0,01% konzentriert, also nochmal ungefähr halb so stark wie die schwächste Version von dem Xylometazolin. Und die ist laut Fachinfo, laut Beipackzettel auch für Kinder unter 1 Jahr zulässig. Und da gibt es jetzt momentan keine Einschränkung. Und was jetzt nochmal erschwerend zusätzlich zu diesem, viele denken jetzt wahrscheinlich so, boah, das war jetzt kompliziert mit diesen ganzen Prozentangaben. Also bei Bedarf auch hier nochmal stoppen und zurückspulen und nochmal anhören. Das ist halt einfach ein bisschen schwierig mit diesen sehr niedrigen Konzentrationen. Was erschwerend dazu kommt, ist ja nicht nur, ist das Präparat richtig dosiert oder habe ich überhaupt die richtige Menge gegeben. In der Regel sind die so gemacht, dass man 2 bis 3 Mal am Tag in jedes Nasenloch einen Tropfen geben kann. So eine Pipette, die fasst aber durchaus deutlich mehr als zum Beispiel einen Tropfen. Da können auch etliche Tropfen reinpassen, 5, 6, 7, 8 Tropfen. Und je nachdem, wie man das da in die Pipette aufnimmt, je nachdem, wie gut das Kind auch mitmacht beim Tropfen, das kann ja auch dann in der Situation, sagen wir mal, so wehrig sein, dass man dann ja einfach mal schnell da drauf drückt und vielleicht nicht einen, sondern direkt 3 Tropfen verabreicht, kann es da durchaus zu einer bedeutenden Überdosierung dieser Medikamente kommen. Das ist wahrscheinlich bei einem Erwachsenen oder bei einem Jugendlichen oder bei einem älteren Kind in der Regel, wenn das mal 1, 2 Mal passiert, keine große Sache. Aber gerade bei Kleinkindern und bei Babys kann eine solche Überdosierung tatsächlich gefährlich sein. Und das ist etwas, das, glaube ich, viele nicht wissen. Ich glaube, viele, ohne jetzt Vorwürfe zu machen, Behandler wissen das auch nicht immer, sondern verlassen sich darauf, dass es doch irgendwie Baby heißt und dass man das ja, großzügig einsetzen kann. Deswegen so wichtig, dass wir hier an dieser Stelle nochmal darüber sprechen, weil eben diese Wirkstoffe auch über die Schleimhaut aufgenommen werden und auch in das zentrale Nervensystem eindringen können.
Ja, und diese Stoffe, die du genannt hast, die in den Nasentropfen drin sind, die sind ja dem Adrenalin ganz ähnlich. Und jeder, der, also man muss jetzt kein Mediziner sein, um so ein bisschen vor Augen zu haben, was für Wirkung eigentlich das Adrenalin hat. Und ganz ähnlich ist es eben mit diesen Nasentropfen-Medikamenten. Und die führen dann auch, wie du sagst, im zentralen Nervensystem wenn sie hoch genug dosiert sind, zu Wirkungen oder Nebenwirkungen. Und dazu gehört, dass das Herz schneller schlägt, dass es vielleicht unrhythmischer schlägt als normal. Die Atmung kann beeinträchtigt sein, nämlich zentralnervös beeinträchtigt sein. Das heißt, das Problem liegt nicht in der Lunge, sondern im Gehirn. Und deshalb kommt es zu einer verlangsamten Atmung oder zu Atemaussetzern. Und der ganze Körper und Kreislauf ist mit beeinträchtigt. Dazu gehört auch, dass der Blutdruck steigt. Und das alles zusammen kann, und das hat es alles schon gegeben natürlich, kann bei so einem Säugling, bei so einem Neugeborenen beispielsweise, sich ganz dramatisch auswirken, sodass auch eine Krankenhausbehandlung bzw. Krankenhausüberwachung notwendig ist, wenn es da zu einer Aufnahme über die Schleimhaut in den Körper kommt von diesen Medikamenten. Ich glaube, da gibt es etliche Berichte darüber, wie Kinder da beeinträchtigt worden sind, in Mitleidenschaft gezogen worden sind, weil sie einfach in einem zu frühen Alter das falsche Medikament oder zu viel davon abbekommen haben. Und diese Applikationsform, wie du sie schon geschildert hast, dass man nicht mal einen Tropfen gibt, sondern drei, wenn das Kind auch noch dagegen sich wehrt, kein kleines Kind möchte natürlich gern da Tropfen in die Nase bekommen. Das ist immer ein Kampf, das weiß auch jeder. Aber was dazu auch noch kommt, ist, wenn ich so eine Pipette habe, wo ich das Medikament aufziehe und dann durch einen leichten Druck wieder aus der Pipette rausquetsche, da kann es auch sein, dass ich etwas Inhalt von der Nase, also von dem Sekret, das in der Nase steht, in die Pipette reinsauge und beim nächsten Mal wieder in die Nasentropfen hineinspüle. Also das ist auch hygienisch bedenklich, wohingegen es ja Applikationsformen gibt, so Sprühstöße oder Stöße, wo ein Tropfen dann rauskommt, lediglich aus der Flasche. Das ist deutlich hygienischer, wo auch vermieden wird, dass etwas von außen dann in die Flasche kommt, sondern nur Inhalt nach draußen gelangt.
Und ich glaube, das war häufig auch das Problem dann tatsächlich mit Säuglingen, beim Sprühen aber auch das richtige Maß zu finden, weil diese Sprühflaschen ja dann häufig dann doch die höher dosierteren Präparate sind oder teilweise wurden ja sogar dann einfach die Sprays oder Nasentropfen von den Eltern genommen. Also wenn da eben nicht ausreichend aufgeklärt wird, mein Gott, ich will nicht sagen, ich kann es jetzt auch irgendwie nachvollziehen, aber das ist finde ich eine Falle, in die man schnell tappen kann, weil man dann denkt, ach ja, Nasensprays soll man ja nicht lange benutzen, kommen wir ja später auch noch dazu, weil die vielleicht irgendwie abhängig machen, aber wenn ich meinem Kind jetzt einmal nachts so einen Sprühstoß gebe, ist es vielleicht nicht so schlimm und da hat der ein oder andere schon mal auch zum Erwachsenenspray gegriffen und hat dann einmal einen kräftigen Sprühstoß dann dem Säugling verpasst oder dem Neugeborenen und das ist wirklich durchaus mit heftigen Problemen verbunden, du hast sie gerade genannt, im schlimmsten Fall kann das ja wirklich bis hin zum Koma führen bei Kindern, brauchten dann wirklich eine intensivmedizinische Behandlung. Und solche Fälle wurden in den letzten Jahren immer wieder und immer wieder gemeldet. So, das hatte ich ja eben angedeutet. Tatsächlich im November 2020, da die Zulassung bzw. die Empfehlung für Kinder unter einem Jahr zurückgezogen wurde, was das Xylometazolin 0,025% angeht. Das zeigt auch schon, wenn solche Aktionen erfolgen in der Pharmakologie, wenn wirklich ein Medikament da umgangssprachlich zurückgerufen wird für eine Gruppe, dann scheinen da wirklich relevante Probleme mit aufgetreten zu sein und deswegen muss man das so ernst nehmen, deswegen ist uns das so wichtig hier zu besprechen. Also ich denke, lange Rede, kurzer Sinn, ich werde auch diesen Fall, es gab halt so einen Fall, der immer wieder auch in der Literatur auch auftauchte, werde ich auch nochmal verlinken. An dem man sieht, wie schnell das halt auch mal passieren kann. Ne? Da wurde einfach eben nicht zu dem Säuglingspräparat gegriffen, sondern eine Stufe drüber. Dann war das ein bisschen zu viel, was getropft wurde und zack hatte das Kind eben die Beschwerden. Das werde ich nochmal verlinken. Lange Rede, kurzer Sinn. Man kann diese Präparate in der Regel, wenn man sie richtig anwendet und auch für die richtige Altersstufe das richtige Präparat benutzt, schon auch sorglos benutzen. Aber gerade bei kleineren Kindern sollte man da sehr vorsichtig sein. Deswegen ist, glaube ich, unsere Empfehlung und Quintessenz dieser Folge, auch wenn es da Präparate gibt, die noch niedriger dosiert sind, wo man sagt, naja, das können Babys schon haben, würden wir von diesen Oxymetazolin und Xylometazolin Präparaten vor dem ersten Geburtstag tatsächlich gerade im ersten Halbjahr ganz klar abraten und eher dann zu den Produkten greifen, die ja auf Meersalzbasis sind oder auf Kochsalzbasis. Das sind, glaube ich, in diesem Alter wirklich die besseren Präparate.
Mhm. Auf jeden Fall, dem schließe ich mich uneingeschränkt an. Aber es ist natürlich so, eine verstopfte Nase ist jetzt nicht so eine Lappalie wie bei dir oder bei mir, wenn wir das jetzt im Winter haben, im Vergleich zu einem Neugeborenen oder zu einem 5 Monate alten Kind, weil du hast es ganz kurz schon angedeutet, in dieser Altersklasse ist der Mensch ein Nasenatmer. Das heißt, das Kind ist sehr darauf angewiesen, da einen freien Luftweg zu haben durch die Nase. Man sieht es auch, wenn Kinder an der Flasche trinken oder gestillt werden. Die müssen, wenn sie eine freie Nase haben, auch gar nicht absetzen und Luft holen und dann wieder 3 Schlucke trinken, sondern die können durch und durch sich da einen wegzischen und atmen währenddessen durch die Nase weiter und können da ganz ruhig so die Milchmahlzeit zu sich nehmen. Aber wenn dieser Luftweg verlegt ist oder zugeschwollen ist, dann ist es wirklich problematisch, weil die Kinder dann nicht ordentlich trinken können und nicht ausreichend Flüssigkeit oder Muttermilch oder Ersatznahrung zu sich nehmen können und es dann zu einer Unterversorgung auch kommt. Jetzt ist aber bei den ganz Kleinen häufig nicht so das Problem, dass die Atmung oder dass die Nase so zugeschwollen ist, dass da keine Luft mehr durchgeht, sondern dass sie verlegt ist durch Sekret, durch Rotz, der da produziert wird, weil sich die Kleinen da in dem Alter vielleicht schon ein Virus eingefangen haben und erkältet sind. Und dann wird so viel Sekret produziert von der Nase, dass es nicht zu einer freien Nasenatmung kommt, sondern immer wieder der Rotz eigentlich hoch, runter gezogen wird während des Trinkens. Punkt 1 ist, was du gesagt hast, die Kochsalznasentropfen oder Meersalznasentropfen sind in dem Alter auf jeden Fall anzuwenden und eine gute Idee. Und Punkt 2 ist, wenn man merkt, dass da wirklich einiges in der Nase los ist und verlegt wird die Nase dadurch, dass man das auch regelmäßig, sanft, bedacht und gekonnt am besten mit einem Nasensauger auch absaugen kann. Da gibt's unterschiedlichste Versionen, die hatten wir auch schon in der einen oder anderen Folge mal angesprochen. Es gibt die wo man auch mit Druck auf so einem Blasebalg ein Vakuum entwickelt und dadurch das Nasensekret rausgezogen wird. Oder es gibt auch die Ansatzstücke, die mit einem Schlauch dann mit einem Mundstück verbunden sind, wo ich mit meinem eigenen Luftsog dann das Sekret aus der Nase saugen kann. Das sind mir eigentlich die liebsten und damit habe ich auch persönlich am besten Erfahrung, weil man da den Unterdruck am besten steuern kann und nicht von dem Fingerspitzengefühl abhängig ist, sondern von seinem eigenen Luftzug, den man ja trotzdem besser kontrollieren kann. Und mit dieser Kombination Kochsalznasentropfen und Nasensauger sollte man eigentlich in den allermeisten Fällen zurechtkommen und gar nicht erst notwendigerweise zu härterem Stoff oder diesen Nasenmedikamenten, die wir genannt haben, greifen müssen.
Ja, super, dass du das nochmal ergänzt hast, gerade da auch Erfahrung in Hülle und Fülle selber hast. Vielleicht kannst du ja, ohne dass wir Werbung machen, nochmal einen so einen beispielhaften Sauger, auf den du schwörst, nochmal so schicken, dass wir den in die Shownotes verlinken können, dass man sich da auch nochmal reinklicken kann, um sich das mal anzuschauen, wie das funktioniert und damit man eine gewisse Vorstellung hat, wie man da auch drankommt, also ja, wie man sowas suchen und finden kann. Genau, ich wollte an der Stelle jetzt vielleicht nochmal dazu kommen, vielleicht denkt ja der ein oder andere, der zuhört, ja, zum Glück sind jetzt meine Kinder gar nicht mehr so klein, da ich habe jetzt die Sorge, weder jetzt wegen des Sekretes noch habe ich jetzt so Angst, dass die Nasentropfen in einer gewissen Dosis dann eben das zentrale Nervensystem beeinflussen. Wie gesagt, bei älteren Kindern muss man eben diese Sorge bei normalen Verbrauch der Nasentropfen oder Sprays eben nicht haben. Aber dennoch gibt es so ein paar Sachen, die es zu beachten gibt. Ganz unbedenklich, ohne drüber nachzudenken, sollte man das nicht einsetzen und vor allem sollte man nicht Kindern das Spray irgendwie geben und sagen, so hier kannst du deinen Nachttisch stellen, benutz das mal, wenn du Beschwerden hast.
Aber weck mich nicht.
Weck mich bloß nicht auf, ich sprühe dich einfach ein mit dem Zeug und lass mich schlafen. Das wäre nicht so zu empfehlen. Grundsätzlich empfiehlt man nur eine Anwendung von 5 bis maximal 7 Tagen am Stück. Danach sollte das auf jeden Fall, auch wenn jetzt die Beschwerden nicht ganz weg sind, durchaus beendet werden. Und das hat 3 Gründe hauptsächlich. Der erste Grund ist, dass es einen sogenannten Rebound-Effekt gibt. Das heißt, wenn man zu lange Zeit diese Präparate anwendet, dann kann es sein, dass wenn man dann mit dem Präparat aufhört, dass die Schwellung schlimmer ist, als sie vorher einmal war. Also, dass dann wirklich so ein Teufelskreis entsteht und man durch die Anwendung das Problem immer weiter verschlimmert. Das ist, wenn man es 5 bis 7 Tage anwendet, eben nicht das Problem. Aber Leute, die dann mehrere Wochen diese Nasentropfen oder Sprays benutzen, die kommen dann irgendwann ganz, ganz schlecht nur noch davon runter, weil danach eine Phase kommt, wo eben die Schwellung so schlimm ist, dass man ja eben das Absetzen kaum noch hinbekommen kann. Der zweite Punkt ist eine Gewöhnung und die Gewöhnung ist nicht nur ja auf körperlicher Ebene, sondern auch auf geistiger Ebene, dass man irgendwann das Gefühl hat, ohne Nasentropfen habe ich gar keine freie Nase mehr, ohne Nasentropfen kann ich gar nicht mehr richtig durchatmen und so ist es auch möglich und das ist auch gut beschrieben durch Studien, dass eine richtige Sucht entstehen kann nach diesen Tropfen, diesen Sprays und das auch schon bereits bei Kindern und das ist eben der Hauptgrund, wieso ich finde, dass diese Präparate gar nicht erst in Kindeshand gehören, auch nicht in die Hände von Jugendlichen, die irgendwie vielleicht das noch nicht richtig einschätzen können, sondern sollten immer gezielt durch die Eltern angewendet werden. Und das dritte Problem, durch exzessiven Gebrauch, durch dieses exzessive Verengen der Gefäße in der Nasenschleimhaut, kann es irgendwann auch zu einer richtigen Schädigung des Schleimhautgewebes kommen. Dann können gewisse Areale tatsächlich nachhaltig kaputt gemacht werden, bis hin zum Absterben gebracht werden. Und das ist nicht nur verbunden ja mit trockenen Nasen, Schmerzen in der Nase, bis hin zu Problemen mit dem Geruchssinn. Es kann sogar zu einer, sehr seltsamen Konstellation von Beschwerden führen, nämlich, dass man selber nicht mehr riechen kann, aber die Nase selber einen komischen Duft verströmt und das nennt man dann eine Stinknase. Das klingt fast schon wie ein Witz, dass das so heißt. Hatte auch einen ganz komischen Fachbegriff, Ozäna heißt das und muss man sagen, sieht man natürlich nicht so oft, habe ich jetzt zum Glück auch keinen Patienten mit gesehen, ist aber etwas, womit sich, glaube ich, Hals-Nasen-Ohren-ÄrztInnen da sehr stark mit rumplagen müssen, da das, glaube ich, in der Masse immer mal wieder vorkommen kann und das ist dann sehr, sehr schwer zu behandeln, wenn da so große Schäden schon eingetreten sind. Das ist etwas, was man keinem wünscht, vor allem nicht seinen Kindern, also auch in der Hinsicht wirklich restriktiv mit diesen Präparaten umgehen und nicht zu viel benutzen.
Vielleicht noch zur Indikation oder zum Anwendungsgebiet, wo man sich denkt, da bräuchte ich jetzt Nasentropfen, da würden mir noch 2 Punkte jetzt dazu einfallen. Das eine ist, so, das kennt man ja von Jugendlichen und Erwachsenen, dass sich auch mal eine Nasennebenhöhlenentzündung ausbilden kann, die sehr schmerzhaft ist, mit starken Kopfschmerzen verbunden ist. Man vielleicht bei einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung sogar mal operiert werden muss, da würden abschwellende Nasentropfen ja dazu dienen, dass diese Ausgänge aus diesen Nasennebenhöhlen abschwellen und das Sekret und die Bakterien, die sich da drin gesammelt haben, abfließen können. Das ist grundsätzlich eine gute Sache und auch eine ein wichtiges Anwendungsgebiet der Nasentropfen, aber da kann man auch einschränkend dazu sagen, die Nasennebenhöhlen, die werden erst Thema ab dem 6. Lebensjahr circa. Also man braucht keine Sorge haben, dass ein Kleinkind oder ein Säugling gar da sich eine Nasennebenhöhlenentzündung einfängt durch einen normalen Schnupfen, da die sind noch gar nicht ausgebildet und die, dafür braucht man noch nicht zu sorgen, dass diese Ausgänge wieder frei werden. Und der andere Ausgang, der mit Nasentropfen wieder frei wird, ist die sogenannte eustachische Röhre. Und das ist ja die Verbindung zwischen Rachen und Mittelohr, die dafür sorgt, dass manchmal, wenn man im Flugzeug sitzt, wenn die wieder aufgeht, dann klackt es ganz laut. Das ist genau dieser Schleimhaut ausgekleidete Durchgang zwischen dem Ohr und dem Rachen, der, wenn er verstopft ist, unter anderem dafür verantwortlich ist, dass es auch zu Mittelohrentzündungen kommen kann. Und hier dienen die Nasentropfen dazu, dass dieser Durchgang, dass die Schleimhaut in diesem Durchgang abschwillt und es nicht zu dieser zu dieser Abschottung des Mittelohrs kommt. Und wenn dann Bakterien drinnen sind, dann kommt es zu einer Vermehrung und zu einer dicken, fetten Mittelohrentzündung. Das wäre noch ein Einsatzgebiet der Nasentropfen, wo sich's lohnen würde. Und wie wir in unserer Folge über die Mittelohrentzündung ja auch angemerkt haben, ist es bei einer Mittelohrentzündung selbst nicht unbedingt gleich notwendig, mit Antibiotika drauf zu schießen, sondern man kann auch erstmal unter Umständen und unter gewissen Gegebenheiten das mit abschwellenden Nasentropfen versuchen. Dafür braucht man aber natürlich dann die richtigen Nasentropfen und nicht die Kochsalznasentropfen.
Ja, super. Vielen Dank, dass du nochmal die Indikationen auch zusammengefasst hast. Das ist auch hilfreich, auch nochmal den Begriff der Nasennebenhöhlenentzündung genannt hast, der ja eben, sagen wir mal, bei ganz kleinen Kindern noch nicht ganz die Rolle spielt, aber schon auch durchaus mal vorkommen kann. Und ich denke, damit haben wir das Thema jetzt gut besprochen. Die Hauptmessage ist hoffentlich bei allen angekommen. Nasentropfen, Nasensprays sollten nicht kopflos einfach unkontrolliert angewendet werden. Schon bei älteren Kindern und Jugendlichen nicht, aufgrund der Gründe, die wir gesagt haben, mit der Gewöhnung, mit den Schleimhautproblemen bei kleineren Kindern ganz besonders nicht wegen der Nebenwirkungen des zentralen Nervensystems. Bei ganz kleinen Säuglingen und Kleinkindern empfiehlt es sich eher zu Meersalznasentropfen oder Kochsalznasentropfen zu greifen, wenn man dann doch sich für Nasentropfen mit einem Wirkstoff, mit einem abschwellenden Wirkstoff entscheidet, dann aller frühestens ab dem ersten Geburtstag. Das ist ganz, ganz wichtig, finden wir. Wenn ihr Eltern kennt, die vielleicht auch gerade mit dem Problem zu kämpfen haben, die Kinder vielleicht in diesem Alter haben, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr diese Folge weiterleitet und teilt. Wir finden das Thema sehr wichtig und darüber hinaus auch vielleicht in unsere anderen Folgen reinhört. Da wären wir sehr glücklich mit. Falls ihr Zeit habt, hinterlasst uns doch gerne auch eine Bewertung auf dem Portal, wo ihr uns hört. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts und seit neuem auch bei Spotify. Da freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr dort eine Bewertung hinterlasst. Das hilft uns auch, besser gefunden und gehört zu werden. Ansonsten nochmal der kleine Hinweis auch auf unsere Region oder beziehungsweise Sektion der Seminare, was auch zu finden ist auf unserer Webseite. Da bieten wir momentan 2 Vertiefungsseminare an, wo es bei manchen Themen nochmal ganz, ganz tief ins Detail geht, wo wir euch quasi mit an die Hand nehmen und reinführen in den Pädiatrie, in den Kinderheilkunde-Hörsaal und Wissen auf nahezu ärztlichem Niveau vermitteln, dass man wirklich fit ist für, ja, eben gewisse Themen für das Elternsein, momentan vor allem im Bereich der Ernährung. Und darüber hinaus freuen wir uns auf die nächsten Folgen. Feedback gerne an info@handfußmund.de per Mail und schaut doch mal bei Instagram vorbei. Jetzt habe ich genug Werbung gemacht und ich wünsche euch eine gute Zeit. Die Erkältungsphase geht noch eine Weile, nicht so viel Nasentropfen verwenden und wenn es sein muss, mit Bedacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf Wiedersehen.